Lasst uns jetzt gemeinsam das Wort zur Predigt lesen. Und ich lese aus 2. Korinther 4 die Verse 14 bis 18. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird und uns mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung der vielen umso reicher wird zu Gottes Ehre. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Passt so weiter.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, dass wir wieder einen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Unter der Überschrift "Wir werden nicht müde" wollen wir uns mit diesem Text aus 2. Korinther 4 beschäftigen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, die meisten von uns würden diese Überschrift so unterschreiben oder nicht unterschreiben. Wir werden nicht müde. Bitte Handzeichen, wer geht damit? Wir werden nicht müde. Ich kann das nicht unterschreiben. Denn die meisten von uns kennen wohl Zeiten von großer Müdigkeit. Im besten Falle überfällt uns diese Müdigkeit dann an Tagen, an denen wir körperlich oder geistig schwer gearbeitet haben. Darüber hinaus ist vielen von uns aber auch jene bleierne Müdigkeit nicht unbekannt, die sich dann einstellt, wenn alles nicht so geht, wie wir uns das vorgestellt hätten und wie wir das gerne haben würden. Und in solchen Zeiten, wo alles schief geht, da fällt uns schon das Aufstehen schwer. Die Zunge ist schwer und mag nicht reden. Der Kopf ist schwer und benommen und mag nicht denken. Und die Aufgaben, die gemeistert werden müssen, die liegen wie unüberwindliche Gebirge vor uns. Und trotzdem schreibt der Apostel Paulus, wir werden nicht müde. Gerade er. Denn der hat auch andere Zeiten gekannt, der gute Apostel. Nicht weit vorher, im 2. Korintherbrief, schreibt derselbe Apostel Paulus von eben diesen Erfahrungen. Er schreibt, denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten. 2. Korinther 1, Vers 8. Und weil der Apostel Paulus also solche Zeiten der schweren Müdigkeit nur zu gut aus eigenem Erfahren kennt, lohnt sich's natürlich, einmal genauer in diesen Text, den wir gerade gehört haben, hineinzuhören und darüber intensiver nachzudenken, was wir hier von dem durchaus stressgeprüften Apostel Paulus erfahren können, wie er die lähmende Müdigkeit und die Verzagtheit seines Lebens überwinden konnte. Also diejenigen, die Verzagtheit und Müdigkeit und Stress und Erschöpfung nicht kennen, die können jetzt ein Nickerchen machen. Alle anderen haben vielleicht etwas Wichtiges zu lernen aus diesen Worten des Paulus, die wir in 5 kurzen Gedankenkreisen miteinander bedenken wollen. Das Erste, was wir lernen von Paulus, heißt: nicht aus eigener Kraft. Der weiteste Weg der Welt, bekanntlich wie weit? Schätzen. Der weiteste Weg der Welt, wie weit könnte der sein? Ich sage es Ihnen, so ungefähr 30 Zentimeter. Sie ahnen, welcher Weg gemeint ist? Der Weg vom Kopf zum Herzen oder vom Herzen zum Verstand. Manchmal der allerweiteste Weg, den man sich nur vorstellen kann. Und manche können diesen Weg gleich gar nicht überwinden. Na, vor allen Dingen, wenn man weiß, es ist etwas falsch und dann trotzdem geneigt ist, das zu tun. So sagt der Apostel Paulus ja im Römerbrief: ich elender Mensch, das Gute, das ich will, das mache ich auch immer, und das Böse, das ich nicht will, das lasse ich bleiben. Richtig? Ach, habe ich es verdreht, Entschuldigung. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vor vielen Jahren habe ich mit einer Frau ein langes Gespräch geführt. Sie war im Begriff, glaubensmäßig, geistlich gesehen, eine große Dummheit zu begehen. Und ich fragte sie: ja, merkst du nicht, dass das im Angesicht Gottes nicht richtig sein kann, was du da vorhast? Ja, sagt sie, doch, das weiß ich schon. Ja, und dann sage ich: ja, aber warum machst du es denn dann? Was meinen Sie, was die Antwort war? Weil ich es will. Weil ich es will. Und darum ist dieser Weg zwischen Kopf und Herz manchmal so weit. Obwohl ich es verstanden habe, mache ich es trotzdem, weil ich es will. Jeder normal denkende Mensch weiß, dass unser Leben aus 1000 Abhängigkeiten besteht. Aber wir rühmen uns immer so sehr unserer Unabhängigkeit. Wir sind frei wie ein Vogel im Wind. Stimmt das so? Unsere Abhängigkeit vom Klima wird mittlerweile Tag und Nacht thematisiert. Hier ist es speziell die Abhängigkeit von der Wasserversorgung, die uns schmerzlich bewusst wird und mittlerweile alle unsere Lebensbereiche berührt. Ich habe gehört neulich, dass im Panama-Kanal nur noch ein Drittel der Schifffahrt abgewickelt werden kann, weil nicht genügend Süßwasser in den Kanal einströmt, um die Schiffe von Ost nach West oder von West nach Ost zu befördern. Unsere Abhängigkeit von Lieferketten wurde uns in den vergangenen Jahren schmerzhaft vor die Augen geführt. Und wir wissen, was für Lieferprobleme entstehen, weil die Leute im Moment nicht durch die Straße von Hormuz und nicht durch den Suezkanal fahren können, wegen der Angriffe der Houthis aus dem Jemen. Und das hat Folgen. In den Apotheken fehlen Medikamente, in den Kliniken fehlt Personal, in der Industrie fehlen die Fachkräfte und in fast allen Organisationen fehlt der Nachwuchs. Eigentlich hat jeder begriffen, dass keiner von uns autonom, also frei von äußeren Einflüssen ist, oder gar autark, also auf niemandes Unterstützung angewiesen. Das wissen wir, wie Paulus es betont. Und doch tobt der Wahn der totalen Unabhängigkeit in uns, so wie Goethe seinen Prometheus sagen lässt: hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Das habe ich mir alles selbst zuzuschreiben. Ich bin meines Glückes Schmied. Also zumindest dann, wenn es gut läuft, gell? Wenn es schlecht läuft, da fallen uns auch ganz jede Menge Übeltäter ein, die uns das eingebrockt haben, oder? Aber wenn es gut läuft, da sagen wir schon, habe ich das nicht toll gemacht? Vor einiger Zeit habe ich einen Mann getroffen, der hat gesagt, ich fahre schon seit 50 Jahren Auto und mir ist kein Unfall passiert. Man muss halt nur ein bisschen die Augen aufmachen und dann klappt das schon. Und ich dachte in mir, oh, du Tor. Dank Gott auf den Knien dafür, dass dir bis jetzt noch keiner die Vorfahrt genommen hat oder Ähnliches. Aber dieses Selbst, hast du nicht alles selbst vollendet? Das kommt schon im kleinsten Kind vor und taucht dort auf. Und das bleibt so, bis wir sterben. Nur wir hatten neulich unsere Enkelinnen zu Besuch, abwechselnd. Und das ist schon sehr auffällig, wie resolut diese kleinen Geister sagen können, aber ich will oder ich will nicht. Ich merke, dass viele wissen, wovon ich rede. Diese Selbstbestimmtheit, liebe Freunde, ist zunächst erstmal ein Teil jener göttlichen Würde, die er uns in der Schöpfung zugeeignet hat. Gott wollte eigenständige Persönlichkeiten. Als er sagte, lasst uns Menschen schaffen, uns ein Gegenüber, dann wollte er eben keine Marionetten. Er wollte auch keine Engel, er wollte auch keine Cherubim, die hat er ja schon geschaffen. Sondern er wollte Menschen, die in der Lage sind, eigenständig zu entscheiden, weil Gott selbst eigenständig entscheidet. Allerdings wurde diese Selbstbestimmung durch den Gegenspieler Gottes pervertiert, verdreht und zu dem Wahn gesteigert, selbst Gott sein zu wollen. Hermann von Betzel oder Leo Tolstoi wird das Zitat zugeschrieben: Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Geht genau in die andere Richtung. Ein Christenmensch hat verstanden, dass er abhängig ist. Und noch mehr, er sagt, diese Abhängigkeit von Gott ist das Beste, was mir passieren kann. Die Mutter von dem Evangelisten Wilhelm Busch hat einmal gesagt, ohne meinen Heiland kann ich keine Pfannkuchen mehr backen. Als ich das mal in einer Bibelstunde gesagt habe, da haben die Leute geprustet und gelacht. Wie kann man nur so etwas sagen? Aber eigentlich ist es so. Jesus sagt das. Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Frömmigkeit ist, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ja, wir sind pausenlos von seiner Gnade abhängig und das ist auch gut so. Wer begreift, dass wir letztendlich in allem von dem himmlischen Vater abhängen, der vergeudet seine Kraft nicht länger damit, sich selbst und anderen zu beweisen, wie unabhängig und wie toll und wie autonom er ist. Paulus ermutigt die Jesus-Nachfolger auch in mentalen Herausforderungen bewusst auf die Möglichkeiten Gottes zu vertrauen. Niemand kann sich besser in die Verwundungen, Zweifel, Enttäuschungen hineinversetzen als der Heilige Geist. Es gibt auf der Welt keinen besseren Tröster. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Es gab auch selbst unter den Evangelikalen in den letzten 20, 30 Jahren so eine gewisse Abwendung und Scheu vor frommen Sprüchen. Gewiss, nicht immer und überall passen fromme Sprüche hin. Aber der Apostel Paulus ermahnt dazu, dass er sagt, ermahnt euch und ermutigt euch gegenseitig mit geistlichen Worten. Denn wir können nirgendwo mehr Trost finden als in den Worten der Heiligen Schrift. Wo soll denn mehr Trost drin sein? Wenn einer auf der Straße oder dem du dich anvertraust, sagt, oh, du Armer, tust mir leid. Naja, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Wie viel Trost ist denn da drin? Samstag wurde ich von einem lieben Bruder gebeten, mit ihm ins Krankenhaus zu gehen. Seiner Frau ging es sehr schlecht. Und wir saßen an ihrem Krankenbett und haben geschwiegen. Und dann habe ich einfach nur angefangen, ihr Worte der Schrift zuzusprechen. Dann haben wir wieder mal einen Liedvers angestimmt. Dann haben wir weitere Worte der Schrift miteinander zitiert. Dann habe ich sie gesegnet und unter dem Wort und Handauflegung ist sie friedlich eingeschlafen. Es gibt keinen Trost, der tiefer geht als der Trost, den Gott uns durch seinen Geist geben kann. Das gilt auch insbesondere für die berechtigten oder unberechtigten Selbstanklagen unseres Herzens. Und das ist ja einer der großen Feinde, diese Selbstanklage. Das hat etwas mit dem Wesen des Teufels zu tun. Der Teufel hinterlässt oft so einen Kometenschweif von schlechtem Gewissen. Wenn Gott etwas bei uns nicht mag, dann sagt er uns das. Ne, denken wir nur an, was weiß ich, an Kain und Abel, da sagt Gott, Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Mach das nicht, was du vorhast. Ich habe wider dich das. Und dann kommt das. Der Teufel, der verdreht uns, na, so wie er gesagt hat, sollte den Gott gesagt haben. Und so ist es auch in unserem Gewissen. Na, da spielt der Teufel ja Klavier drauf, auf unserem Gewissen. Dora Rappert sagt, müd allein und Nacht, da hat der Teufel Macht. Und eine seiner Mächte ist, dass er uns in Frage stellt. Ja, meinst du wirklich, dass du so ein guter Christ bist, dass du in den Himmel kommst, dass der liebe Gott dich aufnimmt? Guck mal da und da und da und da, da ist ja so viel falsch in deinem Leben. Also ich würde mir da mal nicht so viele Hoffnungen machen. Aber die Schrift sagt uns den Satz in 1. Johannes 3, Vers 20, und wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz. Und das dürfen wir bedenken, liebe Freunde, und dürfen nicht unsere eigene Emotion, unser Gefühl und wie wir gerade im Moment drauf sind, zum Maßstab für alles machen. Unser Gefühl ist unheimlich umkämpft. Und darum brauchen wir das Wort der Schrift, um uns an ihm zu orientieren. Eben weil wir unserem Gefühl und weil wir auch der Schlauheit der Welt nicht trauen können. Darum brauchen wir das ewige Wort, den Trost Gottes. Ein zweites. Es geht um die Gnade. Die Kraft, die den Menschen permanent zur größtmöglichen Autonomie antreibt, ist die Unfähigkeit, sich beschenken zu lassen. Der Mensch ist durch die Anteile teuflischer DNA darauf programmiert, sich Dinge zu verdienen, Dinge erringen und erobern zu wollen. Wir wollen das selber machen. Ich hatte einen Onkel, der hat jede kleine Freundlichkeit bezahlt. Und wenn ich dem die Tür aufgehalten habe, damit er aus dem Auto ausgestiegen ist und er kam eine Viertelstunde später und hat ein Fläschchen Wein gebracht, weil du mir vorhin so schön geholfen hast. Ich meine, das war nicht schlecht, war ein guter Wein, aber na, wir sind unfähig, uns wirklich beschenken zu lassen. Entweder wir sind unersättlich und saugen alles aus anderen heraus, auch das gibt es natürlich nicht unter uns, aber na, man hört davon, dass es solche Leute gibt. Oder aber wir können uns nicht wirklich etwas schenken lassen, weil wir nicht wollen, dass wir was schuldig bleiben. Die Schöpfung Gottes aber ist in allen Teilen ein einziges großes Geschenk, für das wir nichts können. Deswegen sagt der Apostel Paulus an einer Stelle, was haben wir denn, was wir nicht empfangen hätten? Na, was weiß ich, schnelle Beine, schöne Stimme, einen schlauen Kopf, na, was weiß ich, goldene Hände, mit denen wir alles angreifen können, es wird oder einen grünen Daumen. Es ist doch nichts auf unserem Mist gewachsen, Freunde, sondern es ist uns von Gott verliehen, es ist Geschenk, es ist Gabe. Gott hat es uns gegeben. Und darum brauchen wir auch, gibt es auch keinen Grund, über irgendetwas stolz zu sein. Da habe ich immer so ein bisschen Huddel mit meinen Kindern. Wir haben ja 4 Kinder und mittlerweile 11 Enkel. Glaubt eurem Schaukasten da draußen nicht, da waren es noch 2, das ist eine Weile her. Mit denen habe ich dann immer ein bisschen Huddel, weil die so gerne mal hören würden, dass ich sage, ich bin stolz auf dich. Aber Stolz, liebe Freunde, ist eigentlich nach biblischem Verständnis Hochmut und Hochmut ist Sünde. Wie kann ich denn stolz auf meine Kinder sein, wenn die Leute mir sagen, oh, aber ihr könnt stolz auf eure Kinder sein, dass die so geworden sind. Und dann sage ich immer, also wenn sie was geworden sind, sind sie trotz unserer Erziehung geworden und nicht wegen unserer Erziehung. Kann ich mir doch nichts drauf einbilden, Freunde. Wie viele haben wie viel mehr Kraft und Zeit in ihre Kinder investiert und sind prompt gescheitert. Es ist Dummheit, sich auf irgendetwas im Leben was einzubilden. Außer dankbar zu sein, das sage ich meinen Kindern, sage ich, Kinder, ich liebe euch unglaublich und ich bin Gott auf den Knien dankbar, dass ich euch habe und dass ihr so seid, wie ihr seid. Aber stolz sein kann und will ich nicht. Wie wunderbar ist diese Schöpfung Gottes. Na, er hat sich zum Beispiel gedacht, ich will meinem Menschen, also ich schaffe Tag und Nacht, damit sie nachts ausruhen und morgens wieder fit sind, aber ich will doch nicht, dass sie in absoluter Dunkelheit sind. Also absolute Dunkelheit, das haben wir in den Tropen in Thailand manches Mal erlebt, ne? Das ist samt schwarze Nacht, wo du wirklich deine eigene Hand nicht vor den Augen sehen kannst. Das ist gar nicht so schön, oder? Und da hat Gott gesagt, also ich möchte, dass der Mond da ist ab und zu mal, das ist schön. Und dann möchte ich nachts meine Menschen, meine Kinder mit einem ganz milden Sternenlicht erfreuen. So, das haben sich ja der Schuster und der Schneider und der Elektriker gestritten, wer zuerst auf der Welt war. Und der Schuster sagt, ich habe für Kain und Abel schon die Sandalen gemacht. Und dann sagt der Schneider, ich habe für Adam und Eva schon die Röcke genäht, als sie aus dem Paradies mussten. Ach, sagt der Elektriker, Kleinigkeiten. 8 Tage bevor der liebe Gott gesagt hat, es werde Licht, habe ich die Leitungen gelegt. Aber die Leitungen sind eben nicht gelegt, sondern was hat der Vater im Himmel gemacht? Er hat gigantische Sonnen genommen und hat sie Milliarden Kilometer Lichtjahre in das Universum geschleudert, mit dem einen einzigen Ziel, also hat noch ein paar andere Ziele, er sagt, na, sollen, die Sterne sollen also auch zur Navigation möglich sein, tauglich sein, aber vor allen Dingen, um seine Kinder zu grüßen. ich bin bei dir, dein Vater im Himmel. Unzählige Farben, Formen, Klänge, Stoffe, Gerüche, Geschmacksereignisse und Illuminationen säumen unseren Weg, deren wir nicht eines selbst geschaffen haben. Es wurde uns zur Freude und zum Nutzen, ja zum Genuss geschenkt. Stellt euch doch das nur mal vor. Na, der liebe Gott hätte uns ohne weiteres so machen können, dass wir also einen Tank haben. Mit dem fahren wir einmal in der Woche an die Tankstelle, also an unserem Körper, in unserem Körper einen Tank. Mit dem fahren wir einmal in der Woche an die Tankstelle, tanken voll und dann schnurren wir die ganze Woche. Hätte er machen können. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat uns ein Geruchsorgan gegeben. Er hat uns Geschmacksknospen gegeben. Er hat uns Millionen Gerüche und Gewürze und Gemüsearten und Obstsorten geschenkt und einen Magen, der gerade so groß ist, dass wir dreimal am Tag an die Box fahren müssen. Warum? Weil Gott uns diesen Genuss gönnt. Ah, der schöne Bohnenkaffee am Morgen, ein schönes Mittagessen, ein schönes Abendbrot. Ich finde Essen toll. Und ihr? Ja. Bin ich nicht alleine, bin ich schon mal froh. Auch die weichen Elemente des Lebens, wie Liebe, Lust, Freude, Geborgenheit, Glück und Zufriedenheit, sind eben nicht auf unserem Mist gewachsen. Sie sind Gnadengaben Gottes. Das gilt genauso für den Trost. Er wird uns von Gott geschenkt, wie überhaupt alles im Leben Geschenk Gottes ist. Wie Paulus schreibt, ich habe es schon zitiert, was hast du aber empfangen, dass du nicht empfangen hast, wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther 4, Vers 7. Gnade kommt von dem germanischen Begriff genahen. Gott genaht sich, Gott nähert sich, Gott kommt uns nahe, heißt Gott ist da. Na, wir singen so gerne mit Gerhard Herstegen, Gott ist gegenwärtig. Gott ist da mit dem gesamten Reichtum seiner Schöpfung und mit der Macht seines Geistes und mit dem einen Ziel, dass wir uns seiner erfreuen und ihn loben und preisen. Das ist der eigentliche Sinn unseres Lebens. Was ist der Sinn unseres Lebens? Es waren ausgerechnet die drei Weisen aus dem Morgenland, die das in der Weihnachtsgeschichte rausgehauen haben. Was haben die gesagt? Wir sind gekommen, um anzubeten. Wir sind gekommen, um anzubeten. Das ist unser Lebensauftrag. So wie der Sonne das Licht, wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert, so sollen wir als Christen die Herrlichkeit unseres Gottes in diese Welt hinein reflektieren. Dazu sind wir da, um Gott die Ehre zu geben, um sein Leuchten zum Ausdruck zu bringen und eben nicht, um uns selbst zu entfalten. Wir sind gekommen, um anzubeten. Wir sind dazu da, dass unser Leben auf Gott hinweist. Ja, wie Franz von Assisi sagt, na, wir sollen Gott mit allem bekennen, was wir nur haben. Und wenn es nötig ist, auch mit dem Mund. Was hilft es denn, wenn wir von Gott reden, aber alles andere in uns ist nur irgendwie nieselprimelige Durchschnittlichkeit. Diese Anbetung also, von denen die drei Weisen sprechen, geschieht nur bedingt im hörbaren Lobpreis der Lieder. Ja, Lobpreis und Lieder sind unheimlich wichtig. Aber echt ist der Lobpreis dann und vollkommen, wenn unser Leben von dem inneren Jubel widerhallt denn wie es in einem Lied heißt, in ihm ist alles, was ich brauche. Die Frage ist, bist du dort schon angekommen? In diesem Jubel, ich habe alles, in ihm ist alles, was ich brauche. Es geht mir gut, mir ist wohl in dem Herrn, singen wir in einem Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und Gerhard Hist-Herstigen sagt in dem angesprochenen Lied, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Es ist alles gut, ich bin bei ihm zufrieden. Stimmt das? Und diese Frage will ich mir gerne selber stellen, aber ich will sie auch dir stellen. Bist du in ihm zufrieden oder bist du noch getrieben von all den Wünschen, die vielleicht sich weltlich in deinem Herzen regen? Drittens, der innere Mensch zählt. Die Abhängigkeit von Gott zu akzeptieren, mehr noch sich in ihr wohlzufühlen und sie von Herzen zu bejahen und zu loben, ist der Schlüssel, um mit der Vergänglichkeit alles Irdischen umgehen zu lernen. Die biologische Uhr tickt, das gilt für alles, was lebt. Es ist allein der Mensch, der das nicht akzeptieren will. Manche geben ein Vermögen dafür aus, diese Uhr zu beeinflussen, zu verlangsamen oder vielleicht sogar anzuhalten. Es sind milliardenschwere Industrien, die vorgeben, uns dabei zu unterstützen, das Altern zu verlangsamen. Kosmetik, Nahrungsmittelergänzung, Pharmazie, Schönheitschirurgie, Fitness, Pflegehilfsmittel und Esoterik. Sie alle sagen, komm, ich helfe dir, dein Leben ein bisschen zu verlängern. Und Jesus fragt, wer von euch ist in der Lage, seines Lebens länger auch nur eine Spanne zuzusetzen? Lasst euch doch von dieser Verführung nicht einfangen. Manches mag hilfreich sein und das Altern erleichtern, aber die Lebenslänge, die einem jeden Menschen von Gott zugedacht ist, kann nicht beeinflusst werden. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Matthäus 6, Vers 24. Natürlich macht die Bibel deutlich, dass unser Leib ein Tempel Gottes ist und wir ihn nicht mutwillig ramponieren sollen. 1. Korinther 6, Vers 19. Aber sie ruft nirgendwo zum Jugendwahn oder zur Suche nach dem ewigen Jungbrunnen auf. Und da sind heute auch ganz viele Christen durchaus unterwegs. Ich erinnere mich an einen Mann, der hat also ein Vermögen in Frischzellenkuren investiert. Und als er annähernd 90 war und es ans Sterben ging, da war das so schwer, weil der durch diese Frischzellenkuren ein Herz wie ein Ochse hatte. Was ist denn gewonnen? Doch nur, dass du nicht sterben kannst. Wie viel wollen wir wirklich da hinein investieren, unser Leben, wer weiß, wie lange hinzuziehen? Und wenn wir die Menschen in sehr hohem Alter angucken, dann fragst du dich auch, was ist das denn für ein Leben? Die Frau, die ich am vergangenen Freitag besucht habe, die hat konnte mit ihr sprechen, sie war ansprechbar bis zum Schluss, bis zum letzten Augenblick. Und ich sagte, Johannes, was ist das denn für ein Leben? Ich bete so, dass der Herr Jesus mich heimholt. So kann man doch nicht leben. Ist das wirklich ein erstrebenswertes Ziel, möglichst lange zu leben und dann in ein Siechtum zu verfallen, das keiner will? Und ich meine, wir als Christen, wir dürfen an dieser Stelle nüchtern reden und nüchtern drüber nachdenken. Die Welt, die hat, der gruselt vor dem Gedanken, bei manchen Leuten darfst du gar nicht anfangen, überhaupt vom Tod zu reden. Ach nee, lass uns mal besser das Thema wechseln. Aber das ist doch Humbug. Er kommt ja so sicher, wie eins und eins zwei ist. Dem verfallenen Äußeren steht der innere Mensch gegenüber. Und auf den muss man sich konzentrieren. Was ist der innere Mensch? Das ist der durch den Geist Gottes neu gezeugte Mensch. Da, wo beispielsweise in Johannes 3 steht, von Neuem geboren, steht im griechischen Kontext eigentlich von Neuem gezeugt. Das ist hochinteressant, weil ein Mensch, der geboren wird nach 9 oder 10 Monaten, ja schon eine Reise hinter sich hat. Die Ärzte wissen ein Lied zu singen von sogenannten pränatalen Störungen, also Störungen, die in der Schwangerschaftszeit sich in einem Menschen manifestieren. Und darum spricht die Bibel hier von einer neuen Zeugung. Es wird in einen bereits bestehenden Menschen aus Fleisch und Blut, der vielleicht schon 20, 30, 40, 50 Jahre alt ist, etwas ganz Neues durch den Geist Gottes hineingesenkt, das unzerstörbar ist. Deswegen sagt der Apostel Paulus, der äußere Mensch zerfällt. Aber dieser innere, der wird täglich erneuert und überdauert alle Krisen des Lebens, auch die letzte große Krise des Sterbens. Der ist nicht anfechtbar. Und dieser neue Mensch, diese neue Zeugung, das ist das große geistliche Wunder, von dem die Apostel alle sprechen. Lesen Sie nur mal den ersten Petrusbrief unter diesem Gesichtspunkt. Petrus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der innere Mensch. Es ist der neue, wiedergeborene Mensch, der nicht mehr altern kann. Mitten in dem von Vergänglichkeit gezeichneten alten Leib ist ein neuer Mensch entstanden, der nicht mehr altert und nicht mehr stirbt. Ihm gilt unsere Aufmerksamkeit. Johannes 11 sagt das Jesus. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Ob er gleich stirbe und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Was für eine Perspektive. Darum ist das keine Banalität, über den Tod nachzudenken, und auch keine Banalität, sich täglich an diesem inneren Menschen zu erfreuen und sich auf ihn zu konzentrieren. Viertens, durch Bedrängnisse zur Herrlichkeit. Verblüfft stellen wir im Vers 17 fest, dass dieser innere Mensch nun nicht etwa gehätschelt und getätschelt wird, sondern dass er gerade in der Bedrängnis seine volle Bedeutung entfaltet. Also, Gott geht nicht jetzt dahin und packt diesen neuen Menschen in Watte, dass dem bloß nichts passiert, sondern er setzt ihn kräftigen Bedrängnissen aus. Der Begriff, der hier im Text steht, heißt im Griechischen Tlipsis, Bedrängnis. Dieser Begriff kommt im Neuen Testament 45 Mal vor, in den Evangelien genauso wie in den Briefen. Die Menschen versuchen unter allen Umständen, die Bedrängnisse auszuschalten und zu umgehen. Aber das funktioniert einfach nicht, denn Pleiten, Pech und Pannen gehören zum Leben in der gefallenen Welt dazu. Und spätestens im Sterben wird unser Scheitern komplett. Da geben wir alle Kontrolle auf, dann haben wir nichts mehr entgegenzusetzen. Darum ist es wichtig, dass wir uns auf das Unvergängliche, Ewige, Herrliche fokussieren. Es ist das, wonach sich der neue innere Mensch sehnt und woran er sich orientiert. Es gibt die Versuchung unter den Christen, dem Leid der Bedrängnis auszuweichen, indem man ausblendet und verdrängt. Dieser Wunsch ist auch für Paulus nachvollziehbar. Deswegen schreibt er in 2. Korinther 3, Vers 4 bis 5, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet würden. damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der Wunsch ist verständlich, aber es ist von Gott anders vorgegeben. Darum lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 22, Paulus und Barnabas stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, also Brüder und Schwestern, wir wünschen euch alle Tage Sonnenschein und dass es euch richtig gut geht und dass euch bloß kein kalter Wind erwischt. Haben sie nicht gesagt, gell? Nee. Sie sagen, wir müssen, Brüder und Schwestern, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und diese Bedrängnisse lassen sich nicht wegkaschieren. Es gab vor vielen Jahren einen Jesusmarsch in Berlin und es war für mich hochinteressant, da wurde vor diesem Zug, da waren vielleicht 20.000 Menschen da so unter den Linden, die da marschierten, und sie trugen eine große Krone. Und ich habe die Verantwortlichen gefragt, sage ich, wieso habt ihr denn eine Krone? Ja, wegen der großen Herrlichkeit, die Christus für uns gebracht hat. Aber ich habe dann gefragt, ja, aber habt ihr nicht gelesen, dass da steht, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen? Es gibt eine Versuchung heute in der Christenheit, die Theologia Crucis durch die Theologia Gloriae zu ersetzen. Die Theologie des Kreuzes durch die Theologie der Herrlichkeit. Aber wir müssen durch Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Deswegen sagt der Apostel Paulus in Römer 5, darum rühmen wir uns am allermeisten der Bedrängnisse. Und ähnlich können wir es in Jakobus 1 lesen. Und das Letzte, sie haben es geschafft, sie waren tapfer. Fünftens, Paradigmenwechsel. Bedrängnis soll weder verdrängt noch gesucht noch vermieden werden, sondern man muss sich ihr stellen, um vor ihr nicht zu resignieren, nicht zu verzagen, ist ein Paradigmenwechsel nötig. Das Wort Paradigma könnte man mit daneben zeigen übersetzen. Also wenn man Bedrängnisse sucht, hurra, Bedrängnis. Also das ist irgendwie so ein bisschen masochistisch, oder? Davon rede ich auch nicht. Aber wir müssen uns den Bedrängnissen stellen, und zwar den kleinen wie den großen Bedrängnissen unseres Lebens. Und Paradigma heißt daneben zeigen. Wenn ich einen Paradigmenwechsel vollziehe, dann nehme ich plötzlich etwas ganz anders wahr aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also ganz einfaches Beispiel für Paradigmenwechsel. Stellen Sie sich vor, hier vorne wäre ein wunderschönes Gemälde. Und ich würde sagen, gefällt Ihnen das Gemälde? Sehen Sie es? Hier vorne? Schöne Gemälde. Und Sie würden sagen, ja, ganz nett. Würde ich mir vielleicht nicht ins Wohnzimmer hängen. Aber ist schön. Und dann würde ich sagen, wissen Sie eigentlich, dass das einer mit dem Mund gemalt hat? Und plötzlich würden Sie dieses Bild mit anderen Augen sehen. Paradigmenwechsel. Und als Christen haben wir einen Paradigmenwechsel im Blick auf die Bedrängnisse. Wir sehen neben den Bedrängnissen, ja durch die Bedrängnisse hindurch, die Herrlichkeit des Vaters im Himmel durchscheinen. Der Missionar Nommensen in Indien, der hat gesagt, Schwierigkeiten sind Herrlichkeiten. Ich las in einem Buch von Willi Stegmeier, der war mit Hilfsgütern in Ostafrika unterwegs während der großen Erweckungsbewegung, die ausgerechnet unter der Diktatur von Idi Amin in den 1970er Jahren in Ostafrika gewirkt hat und sich ausgebreitet hat. Und er erzählte dann, das war schon sensationell, wenn ich dann mit den ostafrikanischen Brüdern unterwegs war und wir sind also von Schule zu Schule gefahren mit dem großen LKW, um dort Lebensmittel hinzubringen, um sie an die Schüler verteilen zu können. Und dann waren auf diesen unbefestigten Urwaldpisten, Dschungelpisten laufend, hatten wir einen Platten. Immer wieder ging die Luft aus den Reifen raus, weil irgendeine Wurzel durchgestochen hatte. Und dann hieß das, dass alle Mann runter mussten vom LKW. Die gesamte Ladung musste abgenommen werden. Dann musste das Auto hochgebockt werden. Dann musste das Rad runtergenommen werden. Dann musste das Rad geflickt werden. Dann musste das wieder raufgebracht werden. Dann musste es aufgepumpt werden. Dann musste die ganze Ladung wieder auf den LKW. Und dann sind sie wieder aufgestiegen sind weitergefahren. Nach 50 Kilometern wieder pssst. Und was haben die Brüder gerufen, die da oben auf dem Auto saßen? Halleluja! Kann man gar nicht glauben, oder? Halleluja! Warum? Schwierigkeiten sind Herrlichkeiten. Deswegen gucken wir anders auf diese Dinge. Also ich habe es nie hingekriegt, ich muss es ehrlich sagen. Ich hatte in Thailand einen jungen Vikar, der mir da geholfen hat. Wir haben viele Tage zusammen im Büro gesessen. Und irgendwie, wenn dann wieder der Computer abstürzte oder irgendwas schief ging, dann sagte ich nicht Halleluja. Ich habe es nicht hingekriegt. Sondern ich sagte, bevor ich überhaupt nachdenken konnte, habe ich gesagt, so ein Shitkram. Der Mann hat 2 Jahre mit mir zusammengearbeitet, er hat kein Wort Deutsch gelernt. Was er sagen konnte, ist, so ein Shitkram. Da bin ich nicht stolz drauf, liebe Freunde. Aber vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Das geht so schnell, so ein Shitkram. Also von daher, wenn vielleicht ab morgen ein Halleluja rauskäme, dann wäre schon viel gewonnen. Das Leben ist Kampf. Diesen Satz hat Karl May gerne verwendet und sogar in seine Widmungen reingeschrieben. Auch schön, oder? Na, schenkst jemandem ein Buch, Leben ist Kampf. Ja, ist cool. Ja. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen dieser Tatsache in die Augen schauen. Johann Daniel Herrenschmidt dichtete im frühen 18. Jahrhundert den Vers, wer das Leiden will vermeiden, mehret seine Sündenschuld. Es kann also nicht um das Ausweichen gehen, sehr wohl aber um eine andere Sicht, Paradigmenwechsel. Neben den offensichtlichen Herausforderungen des Lebens gibt es die unsichtbare Welt Gottes, die auf uns wartet und die für die Apostel eine absolute Realität darstellt, wie wir aus der Offenbarung des Johannes erfahren. Eine ganz andere Realität, die wir schon erkennen, auch wenn wir die Schwierigkeiten unseres Lebens recht anschauen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist unsere Perspektive, liebe Freunde, mit der wir unterwegs sind. Das ist nicht billige Vertröstung, sondern stärkende Gewissheit. Du schaffst es. Du erreichst das Ziel, auch wenn das Leben manchmal sehr kräftezehrend ist. Was Gott in Jesus uns verheißt, ist bleibend. und an Schönheit und Herrlichkeit mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Ich glaube, dass dieser Zeit Leiden in keiner Bedeutung stehen zu der ewigen Herrlichkeit, sagt Paulus. Es ist nicht zu vergleichen. Und weil das so ist, können wir in dieser Einstellung der Müdigkeit des Lebens immer wieder mit neuer Kraft begegnen. Weil der äußere Mensch zerfällt, aber der innere wird täglich erneuert. Amen. Wir singen.